Heute ist ja Karfreitag, ist ja unüblich, dass wir am Freitag zusammenkommen. Ich denke, es ist gut, dass wir am Karfreitag zusammenkommen. Das ist tatsächlich der höchste oder einer der höchsten Feiertage mit Ostern, den wir als Christen kennen. Und deshalb möchte ich auch ganz besonders mich natürlich mit Ostern beschäftigen, und zwar mit der letzten Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbrachte. Es geht um das erste Abendmahl, das letzte Passa. Jetzt feiert man ja in Israel das Passa. Wir feiern ja kein Passa. Und das werden wir heute ein bisschen mitbekommen. Ich möchte zuerst einmal beginnen mit der Lesung dieses Abschnittes, den wir betrachten. Ich werde dann später weiterlesen. Lukas Evangelium Kapitel 22 ab Vers 7, ich lese mal bis 13. Übrigens sind das die meist überlieferten Begebenheiten. Also die Hauptsache des Evangeliums, wenn Sie sich mal achten, wenn Sie ein Evangelium durchlesen, die Hauptsache des Evangeliums beschäftigt sich mit dem Weg Jesu nach Jerusalem ans Kreuz. Nicht mit Weihnachten. Das sind so einige Verse, die sich mit der Geburt beschäftigen. Die Hauptsache des Evangeliums beschäftigt sich mit dem Weg Jesu ans Kreuz. So kam es nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, geht voraus und bereitet das Mahl für uns vor, sagt er. Ja, wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist, bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles, so wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl vor. Das ist etwas ganz Typisches, was hier geschieht zu jener Zeit und auch ein Stück weit noch bis heute nicht genau in dieser Form, weil der Tempel nicht mehr steht, man nicht mehr das Lamm opfert. Aber die Tage der ungesäuerten Brote, oder wie man das vielleicht besser kennt unter dem Namen Passafest, ist für Israel sehr bedeutungsvoll. Jedes Jahr musste dieses Fest von Neuem gefeiert werden. Und aus der ganzen Welt sind Juden angereist, schon damals. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, stellt fest, dass Jerusalem über 2 Millionen Menschen, von über 2 Millionen Menschen besucht wurde. Das ist eine riesige Menschenmenge für jene Zeit. Alle kamen, um dieses Passa zu feiern. Und Passa ist ein Fest der Erinnerung. Israel denkt an die Zeit zurück, als sie in Ägypten, aus Ägypten befreit wurden. Und anlässlich so einer Feier schlachtet man ein Lamm, eben dieses Passalamm. Und ich weiß nicht, wer das nicht weiß, aber ich erkläre es jetzt für die, die es nicht wissen. Die meisten wissen es vielleicht, was das Passalamm ist. Das Passalamm ist ein Lamm, das geschlachtet wurde bei der letzten Plage. Israel war ja gefangen in Ägypten. Sie waren unterdrückt, sie haben zu Gott geschrien. Und Gott hat schon lange gesagt, ich werde euch befreien. Und nun hat Gott angesetzt, Israel, das Volk Israel, aus Ägypten zu befreien. Und das versuchte er, indem dass er mal Pharao auffordern ließ, durch Mose das Volk ziehen zu lassen. Pharao wollte das nicht. Und nun schickte Gott einige Katastrophen über Ägypten, die den Pharao dazu zwingen sollte, das Volk freizulassen. Die Bibel spricht von Plagen. Und nach 9 Plagen, und zwar ganz schrecklichen Plagen, ist der Pharao immer noch nicht bereit gewesen, das Volk Israel ziehen zu lassen. Manchmal hat er gesagt, ja, ihr könnt sie wegziehen, wenn das nur aufhört. Und kaum war die Plage weg, sagte er, nein, ihr könnt nicht wegziehen. Und das Lamm, von dem hier die Rede ist, vom Passahlamm, das hat mit der 10. Plage zu tun. Das war die letzte, die schrecklichste für das Volk Ägypten. Es war die Katastrophe schlechthin, die Katastrophe war so gewaltig, dass der Pharao endlich nachgab und das Volk ziehen ließ. Und zwar geschah Folgendes. Jedes erstgeborene Kind, also jeder erstgeborene Junge und jedes erstgeborene Tier mussten sterben in dieser Nacht. Das müsst ihr euch vorstellen. Wir könnten jetzt einen Test machen, wer von euch erstgeboren ist. Die würden alle sterben. Immer die Erstgeborenen sterben. Und so ist auch der Sohn des Pharao gestorben. Das ist für den Pharao eine absolute Katastrophe. Sein Thronfolger ist tot. Das bedeutet das Ende seiner Dynastie. In den damaligen Denken gibt es fast nichts Schlimmeres. Und nun sagte Gott zum Volk Israel, sie sollen ein Lamm schlachten und opfern. Und sie sollen das umgürtet sein, also bereit, um auszuziehen. Wer das alles nachlesen, ich kann das nachlesen im 2. Buch Mose, Kapitel 12. Und sie sollen nun das Blut von diesem Lamm an die Türschwelle, an die obere Schwelle, also an den oberen Balken, Türbalken und an die Seitenbalken streichen, vor dem Haus. Und dann sagt er, das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen, wenn ich Ägyptenland schlage. Also überall, wo ich hindurchgehe durch Ägyptenland und ich sehe dieses Blut an dem Pfosten, da wird der Tod nicht einkehren. Da wird Erlösung sein von dieser schrecklichen Plage. Und so ist das auch geschehen. Und Gott wollte nun, dass Israel, das dann nicht nur verschont wurde von dem Tod der Erstgeburten. Interessant ist ja auch hier, dass die Juden auch etwas tun mussten. Also Gott hat nicht einfach gesagt, ich verschone euch, sondern Gott appelliert immer an uns selber, ob wir etwas dazu tun möchten. Nicht, dass wir uns selber retten könnten, aber ob wir ihn ernst nehmen. Und nun möchte Gott, und das hat er gleich angeordnet, dass seit damals jedes Jahr dieses Passa gefeiert wird. Es ist also ein Erinnerungsfest. Israel soll sich über Jahrhunderte daran erinnern, dass sie dank diesem Eingreifen Gottes noch eine Nation sind. Sonst wäre auch Israel, wenn er sie aus Ägypten nicht befreit hätte, ausgelöscht gewesen. Das heißt, wäre ich gestorben vor 21 Jahren, gäbe es keine Salome, keine Salom, keinen Mischa. Das heißt, dass ich eine Nachkommenschaft habe, hat damit zu tun, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch gelebt habe. Wäre Israel gestorben, in Ägypten untergegangen, es gäbe keine Nation Israel. Es gäbe keine Nachkommenschaft und deshalb soll Israel immer sich daran erinnern, dass sie leben, weil Gott selbst sie erlöst hat und eingegriffen. Dass es nicht ihr Verdienst ist. Und zu dieser Feier kam man zusammen. Es waren etwa 10 Leute erforderlich. Und jetzt möchte ich mit euch so eine Passafeier ganz kurz durchgehen. Das Passa wird eröffnet mit einem Becher des Segens, wo man der Leiter, der Vater des Hauses oder der Meister dann praktisch diesen Becher nimmt mit einer Danksagung gegenüber Gott. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, du König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und so werden auch bittere Kräuter weitergegeben und jeder trinkt nun aus dem Becher, dieses Segens. Und als nächstes wird jedes Mal erklärt, was das Passa ist. Das heißt, der älteste Sohn oder einer, der Wortführer ist, fragt den Vater oder den Gastgeber dieses Passa, wie ist das nun gewesen mit diesem Passa in Ägypten? Und dann erzählt der Meister, der Lehrer oder der Vater, erzählt die ganze Geschichte, wie sie aus Ägypten befreit wurden. Zum Teil in einer liturgischen Form, das gibt auch, wenn ihr in den Bücherladen geht, da in Zürich, dann werdet ihr auch ein Buch bekommen, wo ihr eben diese Erzählung findet. Das wird dann erzählt, was da alles passiert ist, und dann wird zum Schluss von diesem Teil, wird dann der Becher der Plagen getrunken, wo man sich an diese 10 Plagen erinnert. Der dritte Teil dieser Feier ist, man hat die zwei ungesäuerte Brote, und ein dieses ungesäuerten Brotes wird gebrochen und auf das andere gelegt, und dann wird das Brot verteilt. Man hat da verschiedene Soßen und so, und tünkt es da rein, also eine bestimmt natürlich. Und dann isst man, das ist ja das Hauptmahl. Da ist dann auch die Unterhaltung frei, man spricht über irgendetwas, auch über das, was jetzt gerade geschehen ist, man spricht über was Gott getan hat, aber auch persönliche Dinge, die man austauscht. Das ist dann das Hauptmahl. Und nach diesem Hauptmahl nimmt wieder dieses Treffen leitet den Becher, diesen dritten Becher, das ist der Becher der Erlösung. Da denkt man an die Erlösung durch das Blut dieses Lammes. Das ist der dritte Becher. Der geht dann wieder drei um. Und nachher kommt man zum Ende der Feier, und der Becher des Lobpreises und der Dankbarkeit wird dann herumgereicht. Es sind also etwa 4 Teile. Und das war natürlich bekannt. Jesus schickt diese Jünger und sagt ihnen, bereitet das Passa vor. Und die wissen genau, was sie machen müssen. Das ist genau wie wir Feiern haben, wo wir genau wissen, was wir machen müssen. Er musste das nicht erklären, er musste nur sagen, wie sie da zu diesem Obergemach kommen. Und nun feiern sie dieses Passa, und das wollen wir jetzt auch noch lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Ich lese ab Vers 14. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, also sie waren schon in diesem Raum drin, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Ich lasse jetzt das mal brennen, dann könnt ihr selber überlegen, wann welcher Teil drankommt. Ich habe es ein bisschen nachgeholfen, oder? Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von dem Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus sagt hier seinen Jüngern, als sie da zusammensitzen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Jesus wusste, dass es das letzte Mal sein wird. Das ist am Abend, am anderen Morgen um 9 wird er bereits ans Kreuz genagelt. Hat also kaum mehr 12 Stunden, schon gar nicht mit seinen Jüngern, bis das beginnt, mit seiner Hinrichtung. Und er hat ein großes Verlangen. Bevor er die letzte, schwierigste Abschnitt seines Lebens durchstehen muss, möchte er noch einmal mit seinen Jüngern zusammen sein. Er sagte ja vorher einmal seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um auf Erden ein Feuer anzuzünden, und ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt. Eine ganz schreckliche Hinrichtung. Das hat er immer gewusst. Und jetzt, kurz bevor die Hinrichtung kommt, sagt er zu seinen Jüngern: Ich habe mich danach gesehnt, nochmals mit euch zusammen zu sein. Jesus sucht die Nähe zu seinen Jüngern. Vielleicht ist es uns schon zu selbstverständlich. Aber stellen wir uns vor, wer Jesus denn ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Allmächtige. Er ist Herr über aller Herren und König über allen Königen. Es gibt keine bedeutendere Persönlichkeit in der Weltgeschichte schlechthin. Er müsste nach unserem Denken über allem erhaben sein. Aber Jesus hat Sehnsucht, mit seinen Jüngern sich nochmals zu treffen. Jesus sucht Gemeinschaft mit seinen Jüngern, obwohl die ihn gar nicht verstanden haben schlussendlich. Bis dass er sich ihnen gezeigt hat, nach seiner Auferstehung, haben die gar nicht richtig begriffen, was das Sterben Jesu soll. Sie haben ja immer noch gemeint, er würde das Reich Israels schon jetzt aufrichten. Aber Jesus sehnte sich nach der Gemeinschaft mit ihnen. Und das, denke ich, das ist das Besondere an unserem Glauben an Jesus Christus. Dass wir einen Gott haben, der die Nähe zu uns Menschen sucht. Dass wir einen Gott haben, der Sehnsucht hat, mit uns zusammen zu sein. Das ist bis heute so. Jesus möchte bis heute, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir in einer Nähe mit ihm leben. Er möchte nicht der sein, der weit weg und erhaben über allem, weit fern von jedem Gefühl ist. Er ist nicht der, der einfach sagt, mich lässt alles kalt. Nein, er ist der, der auch heute die Nähe zu uns Menschen sucht. Und auch zu uns Christen. Warum heißt es dann in der Offenbarung? Das ist ja nicht explizit ein Vers für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wo klopft er dann an? Bei uns Christen, die vergessen haben, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Die verkommen sind in leerer Tradition, nichts gegen Tradition, aber verkommen sind in leerer Tradition. Christus sucht unsere Nähe. Das ist ganz besonders beim Gott der Christen. Er sucht Nähe und Wärme. Er möchte mit uns zusammenleben. Und nun nimmt Jesus zur Eröffnung den Becher, nachdem er das ausgedrückt hat, dass er Sehnsucht hat. Das ist der Becher des Segens. Damit eröffnet Jesus diese Passafeier. Er ist also der Meister. Er leitet diese Feier. Und das ist der Becher des Lobpreises und des Segens. Und nun folgt der zweite Teil, der in unserem Abschnitt nicht beschrieben wird. Das war nicht nötig. Ein Jude, der das liest im Neuen Testament, der braucht nicht erst noch zu erklären, was da läuft zwischen denen. Das war klar. Da wird jetzt erzählt, was geschehen ist in Ägypten. Die Befreiung, wie die 10. Plage sich vollzogen hat, wie das Volk ausgezogen ist. Das nehme ich an, das hat jetzt Jesus ihnen erklärt und erzählt, wie das war. Und dann wurde dieser Abschnitt mit dem Becher abgeschlossen, der an die Plagen erinnert. Und nun nimmt Jesus das Brot und bricht das Brot. Das ist der dritte Teil nach dieser Erzählung. Er bricht das Brot, dieses ungesäuerte Brot, das ein Bild ist für die Reinheit. Ein Symbol für seine Unschuld, für seine Sündlosigkeit. Und er bricht diesen Leib Brot auseinander, gibt ihn den Jüngern und sagt, guckt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Jesus macht hier etwas ganz Neues. Deshalb habe ich das überschrieben mit das erste Abendmahl. Das ist das erste Mal, dass Abendmahl gefeiert wird. Vorher war es Passa. Und Jesus wandelt nun das Passa um zum Abendmahl. Wir feiern das natürlich heute ganz anders. Und vielleicht müssen wir das auch mal überlegen, ob die Form, die wir haben, die beste ist. Aber das nur so nebenbei. Jedenfalls hat man da richtig gegessen. Das Brot wurde gebrochen und es wurde weitergegeben. Dieser sündlose Leib. Und Jesus sagt, das tut, um euch an mich zu erinnern. Wir erinnern uns, also wenn wir das Brot essen, an Jesus, was er für uns getan hat. Und in Zukunft wird er das Brot auch wieder brechen, aber dann an einem anderen Ort in der Herrlichkeit. Es ist ein Bild für die Hinrichtung, die dann bald stattfinden wird. Man muss sich vorstellen, wenn Jesus das Brot bricht, dann weiß er in dem Moment, wo er das bricht, was das für ihn heißt. Es ist für ihn keine reine symbolische Handlung, sondern es ist das, was er nachher, was mit ihm passieren wird. Er wird hingerichtet werden. Er wird geopfert werden. Und dann, als Jesus das gemacht hat, dann sprechen sie ja miteinander. In einem anderen Evangelium sehen wir, dass sie sich auch unterhalten über den Verrat. Und das findet dann das Hauptmahl statt. Da wird auch das Lamm gegessen und so weiter. Und nach diesem Hauptmahl nimmt Jesus den Becher der Erlösung. Das ist der dritte Becher. Und wir haben jetzt gemerkt, jeder Becher hat eine Bedeutung. Und diesen dritten Becher der Erlösung nimmt nun Jesus und sagt, dass sie, Entschuldigung, ja genau, diesen dritten Becher sagt er und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus nimmt hier Bezug auf das Blut des Lammes. Das haben sie hier vorher besprochen. Das Lamm haben sie hier gegessen. Dieser Becher erinnert an die Erlösung, die durch das Blut des Lammes geschehen ist. Und nun sagt Jesus nichts anderes als, das ist nun der neue Bund. Das ist jetzt mein Blut, das wird jetzt euch erlösen. Also jetzt ist das Lamm, das Blut des Lammes, an das ihr euch erinnert, ist jetzt ersetzt durch mein Blut. Ich erlöse euch. Und erinnert euch nun an mich. Es ist interessant, dass auch in diesen ganzen Feierlichkeiten, das sagt man ja, die prophetische Dimension der Feste Israels ist alles schon vorgezeichnet. Jesus musste nichts Neues schaffen. Er konnte nur einzig die tiefere Bedeutung dieser Handlung zeigen. Nämlich, dass hier der neue Bund entsteht. Und er sagt schon im Jeremia, die Zeit kommt, da werde ich einen neuen Bund schließen. Und Paulus sagt, reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn das seid ihr doch seit Christus, als unser Passahlamm geopfert wurde. Also Paulus macht hier den klaren Bezug, dass Christus nun dieses Passahlamm ist. Wir denken heute nicht mehr an das Passahlamm in Ägypten zurück. Unser Passahlamm, so sagt es auch Paulus, ist Jesus Christus. Was Jesus getan hat, ist viel umfassender und vollkommener als das, was das Lamm getan hat. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, heißt es im Hebräer, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Was Jesus getan hat am Kreuz, ist besser als das, was in Ägypten geschehen ist. Israel war angehalten, über Jahre an das zu denken, was in Ägypten geschehen ist. 1400 Jahre, oder je nachdem, wie man, welche Zeitrechnung man nimmt, ist es her, seit Jesus das gefeiert hat mit seinen Jüngern. Also über all die Jahre, man hat natürlich dann das Pass auch mal zeitweise nicht gefeiert, aber das, was man da feiert, ist 1400 Jahre liegt das zurück. Nie sollten sie dieses Ereignis vergessen. Denn sie sollen daran denken, hätte Gott sie nicht aus Ägypten geführt, wären sie nicht existent. Israel lebt aus der Vergangenheit. Sie erinnern sich an ein Ereignis, das sie selbst nicht erlebt hatten. Keiner von denen, die gefeiert haben, haben das erlebt. Und obwohl sie selbst die Gerichte und Wunder nicht sahen, sollen sie die Erzählung und die Größe Gottes und die Heiligkeit Gottes aus der Erzählung erkennen. Und sie sollen Gott für diese Rettung danken. Und genau so ist es für uns. Jesus hat dem Pass eine tiefere Bedeutung gegeben. Wir denken nicht an die Rettung aus Ägypten zurück, sondern wir denken an die Rettung aus unserer Verlorenheit, aus unserer Sünde. Und ich habe da so eine bisschen eine Grafik versucht zu machen. Hier sehen wir den Vergleich. Der alte Bund. Der alte Bund ist die Unterdrückung durch Ägypten. Israel hat schwer gelitten daran. Der neue Bund, im neuen Bund, da geht es nicht um die Erlösung aus Ägypten, sondern da geht es um die Erlösung von der Unterdrückung der Sünde. Dass der Mensch der Sünde verfallen ist. Der Mensch kann nicht anders als in der Sünde leben. Er ist gefangen da drin. Wer das genauer wissen muss, muss Galaterbrief oder Römerbrief lesen, dann wird er das sehen. Die Sünde ist das, was uns gefangen nimmt, ist das, was uns trennt von Gott. Und hier im alten Bund war die Erlösung aus Ägypten durch das Lamm, durch das Blut des Lammes, das geschlachtet wurde und das man dann an das Blut an die Türschwellen strich. Und man feiert zur Erinnerung an die Rettung durch Jahwe, Gott Israels. Und hier erlöst Jesus, man sieht hier, ist Mose, der das Volk führt, aber das Lamm steht da und nun ist Jesus selber, der erlöst, der sich opfert. Und wir feiern in Erinnerung an die Rettung durch Jesus bis heute. Wir sollen das nie und nimmer vergessen. Und das ist die Erlösung, die fundamental ist. Unser Leben und Glauben gründet in dieser geschichtlichen Tatsache hier, die bald 2000 Jahre her ist. Klingt vielleicht altmodisch, aber es ist so. Unser Glaube gründet in diesem historischen Ereignis, genauso wie der Glaube und das Fest von Israel ein historisches Ereignis im Hintergrund hat. Es ist dieses Ereignis, dass Jesus gestorben ist. Das Verlangen von uns Menschen nach neuen großen Erfahrungen im Glauben und von Christen ist manchmal enorm hoch. Man ist vielleicht schon 20 Jahre gläubig und denkt, ja, ich kenne das aus dem FF. Das denken vielleicht auch einige, ja, was der hier vorne erzählt, das weiß ich schon seit 20 Jahren und 30 Jahren. Es wird langweilig. Und auf einmal denkt man, ich möchte eigentlich mehr, Sehnsucht nach mehr. Etwas Neues möchte ich. Aber das ist sehr, sehr verfänglich. Das Verlangen nach neuen Erfahrungen im Glauben birgt große Gefahren in sich. Denn unser Glaube wird nicht durch besondere Ereignisse bewiesen. Unsere Rettung gründet nicht auf unserer persönlichen Erfahrung, sondern auf der geschichtlichen Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist absolut fundamental. Unsere Rettung basiert nicht auf unserer Erfahrung. Denn unsere Erfahrung ist nichts wert, wäre Jesus nicht gestorben. Und was hier geschehen ist in Israel, vor bald 2000 Jahren die Kreuzigung von Jesus, das kann man, wenn man sagt, das ist einfach symbolisch, dann können wir jetzt einfach sagen, auf Wiedersehen miteinander, schöne Ostern, das war's dann. Für uns keine Bedeutung. Es ist einfach, schlicht und ergreifend eine nutzlose religiöse Beschäftigung, was wir hier tun. Unser Glaube gründet nicht in unserer Erfahrung. Und nicht aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ob ich gerettet bin oder nicht, sondern aufgrund von dem, was Jesus für mich getan hat, bin ich gerettet. Wenn ich jemand fragt, warum bist du gerettet, bin ich nicht zuerst gerettet, weil ich sage, ich habe mich bekehrt. Natürlich ist das nötig. Aber ich bin nicht in erster Linie wegen meiner Bekehrung gerettet, sondern weil Jesus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Und wäre er nicht gestorben, dann könnte ich mich 100-mal bekehren. Würde alles nichts nützen. Ich bin gerettet, weil Jesus gestorben ist. Nicht zuerst, weil ich mich bekehrt habe. Würde ich mich bekehren, das tun ja viele Menschen zu verschiedenen Glauben, würde ich mich bekehren, hätte ich vielleicht auch eine gewisse Änderung in meinem Leben vollzogen. Aber wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist am Kreuz, dann ist meine Bekehrung sinnlos. Sie bedeutet nichts. Ich bin gerettet, weil Jesus für mich gestorben ist und nicht, weil ich etwas Gutes gemacht habe. Wer das glaubt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden und seine Sünden bekennt, er ist gerettet, egal was für eine Erfahrung und was für Gefühle er hat. Und wenn du denkst, du glaubst, brauchst dann von Gott noch eine besondere Bestätigung, dass er dir sagt, dass du gerettet bist, dann würde Gott dir vermutlich sagen, glaub an Jesus. Du bist gerettet, was willst du noch mehr? Ich sage mit dem nicht, dass wir Gott heute nicht erfahren. Ich könnte jetzt ansetzen und ich könnte euch bis heute Abend unterhalten, mit wie man Gott erfährt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich gerettet bin. Der Grund, warum ich gerettet bin, ist einzig und allein, weil Jesus für mich gestorben ist und weil ich ihm glaube und ihm vertraue. Aber wäre er nicht gestorben, dann hätte alles keine Bedeutung. Unser Glaube lebt aus der Erinnerung. Und Petrus weist darauf hin. Er sagt den Gläubigen, wer dagegen das alles nicht hat, der meint da die Geborgenheit, den Frieden in Gott, ist kurzsichtig und geistlich blind. Warum ist er geistlich blind? Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt ist. Er hat es völlig vergessen. Er ist abgehoben. Deshalb feiern wir das Abendmahl nicht nur einmal im Jahr, wie Israel das Passa, sondern bei uns meistens jeden Monat, dass wir nicht abheben. Dass wir immer wieder daran erinnert werden, warum wir zusammenkommen und was der Ursprung unseres Glaubens ist. Nicht, weil wir gut und fromm sind. Nicht, weil wir uns bekehrt haben. Sondern wir haben uns bekehrt, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist ein Unterschied. Die Grundlage liegt in diesem Ereignis. Und wer Probleme hat mit dem Gewissheit, bin ich jetzt erlöst oder bin ich nicht erlöst? Dann muss er sich einfach die Frage stellen, vertraue ich Jesus oder vertraue ich ihm nicht? Schlicht und ergreifend. Wer an Jesus glaubt, an seinen Tod und seine Auferstehung, der hat das ewige Leben. Paulus zeigt auch, dass wir in Jesus, das denke ich, ist auch für Juden eine wunderbare Botschaft und es ist fast nicht begreiflich, warum sie diese nicht annehmen. Er sagt nämlich, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Also, das Gesetz des Mose konnte nie so viele Sünden vergeben, wie das jetzt durch Jesus möglich ist. Das ist auch für jeden Juden eigentlich eine Botschaft, die er hören muss, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 38 bis 39. Wenige Stunden später, nachdem Jesus dieses Abendmahl eingesetzt hat mit seinen Jüngern, um 9 Uhr wird er schon ans Kreuz genagelt. Zwischendurch wurde er verspottet und verhöhnt. Für dich und mich hat er mit diesem Schritt die Erlösung vollbracht. Er hat das getan, damit du und ich in Ewigkeit leben werden, dass wir kein Gericht über uns ergehen lassen müssen. Dafür hat er das Gericht selber auf sich genommen. Was für uns Jesus gemacht hat, fasst Paulus zusammen, wenn er sagt, einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt, hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das hat Jesus getan für dich und er hat es für mich getan. Und wenn du das nicht glaubst, er hat es trotzdem für dich gemacht, dann ist es nicht das Problem, dass Jesus das nicht für dich gemacht hat, sondern dann ist das Problem, dass du Jesus nicht vertraust. Und dann hast du halt die Schuld, kannst du behalten. Wenn ich 100.000 Franken Schulden habe und einer sagt, du, ich übernehme dir die Schuld und ich sage, nein, das will ich nicht, ich will das selber machen, dann mache ich es halt selber. Wenn Jesus dir sagt, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, ich habe deinen Schuldschein getilgt, nimm es doch an, ich habe es für dich getan, dann sagst du, nein, ich will das selber machen. Eigene Leistung. Ich will stolz sein nachher auf mich. Denkst du, ich will nachher sagen, ich hätte mich von irgendjemandem gedemütigt? Nein, das schaffe ich selbst. Wenn du das so machen willst, mach das so. Gott lässt sich das tun. Aber viel lieber möchte er sich über dir erbarmen und er möchte dir deine Schuld abnehmen. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir anbetend diese Aussage einstimmen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und das möchten wir dir, Herr Jesus, Ehre und Ruhm geben und Anbetung. Denn du hast diesen schwierigen Weg auf dich genommen, weil du uns liebst. Du hättest das überhaupt nicht nötig gehabt. Du hast gelitten. Du hast die Nähe zu deinen Jüngern gesucht. Du wusstest genau, was für ein schrecklicher Tod auf dich zukommt. Und du hast es trotzdem gemacht. Aus Liebe zu uns und dafür beten wir dich an.